Hallo zusammen, hallo Jenny, hallo Kim.
Hallo,
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Endlich mal wieder in der Dreierrunde.
Ja.
Ja.
Ihr beide seid heute mehr oder weniger freiwillig hier, weil ich über DLCs reden möchte.
Dass meine Hände auf dem Rücken geschnallt sind, das sollte ich ja eigentlich nicht sagen, oder? Aber ja.
Nee,
ich bin freiwillig hier.
Was krass, dass Flo extra hin und wieder zurückgefahren ist, das zu machen. Ja.
Hat sich gelohnt.
Ja.
Das ist mir alles wert, alles für den Podcast. Nee, wir wollen ein bisschen über das Thema DLC reden und wir nehmen das natürlich als kleinen Aufhänger, um zwei ganz spezifische DLCs zu besprechen. Und zwar habe ich mir den neuen DLC zu Cult of the Lamb Woolhaven und zu Monster Train 2 angeguckt. Und damit Jenny und Kim auch noch was sagen können, weil die haben die beiden nicht gespielt, haben wir gedacht, reden wir noch mal so ein bisschen allgemein über das Thema DLCs. Was haben wir so Erfahrung damit? Was ist unsere Meinung dazu? Und da würde ich sagen, fangen wir doch mal ganz, ganz weit hinten an. Kim, erinnerst du dich dran, was dein allererster DLC war, den du dir jemals gekauft hast? Weißt du das noch?
Das ist frech, weil das war meine Idee und jetzt klaust du mir die. Ich wollte die so selber schön präsenten.
Was, echt? Ach stimmt,
ja, ich habe dich, wollte ich gerade sagen, richtig. Bei unserem letzten Cast dachte ich, ich habe noch eine Idee, wir können ja über unseren ersten DLC reden, jetzt verkaufst du das, als wäre es deins.
Sorry, ich habe
klassischer Flug.
Ja.
Mac 3 steht wieder zu.
Ja, aber ich kann natürlich trotzdem drüber reden. Nee, alles gut. Ich hab da tatsächlich mir versucht, Gedanken drüber zu machen und habe mal so Revue passieren lassen. Und ich glaube, es gibt keinen DLC-Cast, wo man nicht die berühmte Pferderüstung erwähnt. Das ist Pflicht bei jedem DLC-Cast. Aber ich weiß noch, ich glaube, ich bin bei sowas, also so im Herzen schon so ein Boomer, was sowas angeht. Wenn was neu kommt und das war ja dann damals, gab's so Download-Inhalte natürlich noch nicht so. Dann fand ich das erstmal kacke. Also das, da war ich, stand ich erstmal auf dem Kriegsfuß mit und war so, nee, ich will, dass das auf der Disc drauf ist und ich finde das alles nicht gut. Und deswegen habe ich da lange, lange auch erstmal nichts dergleichen gekauft. Also ich habe mit Sicherheit irgendwelche Gratis-Download-Inhalte mitgenommen, aber gekauft habe ich lange nichts und ich weiß aber tatsächlich noch, was wirklich mein erster war. Und zwar war das nicht mal bei Steam oder auf einer anderen Plattform. Also Steam gab es natürlich schon, aber ich meine, das muss so, lass mich lügen, 2008, 2009 schätze ich mal rum, war das der erste DLC zu Borderlands. Das erste Add-on. Ich glaube, das war dieses Zombie-mäßige Dr. Ned hieß das, glaube ich. Genau, das hatte ich mir geholt und das waren noch wirklich Keys, die du gekauft hast. Die habe ich, glaube ich, bei 2K oder bei Gearbox auf der Seite direkt gekauft und konnte dann diese Add-on-Packs runterladen und das installieren und musste dann nach der Installation diesen Key da eingeben. Und die habe ich, glaube ich, auch immer noch abgespeichert in so einem Archiv in meinem E-Mail-Konto, weil ich die natürlich nicht verlieren wollte damals.
Ach du Scheiße. Stimmt. Borderlands 1 hatte DLCs, also.
Ja, das waren ja, da konnte ich mich mit, das hat ja auch einen Grund, warum ich die gekauft habe, weil da konnte ich mich mit abfinden, weil die gingen oder kamen am nächsten ran an diese typischen, wir haben es letztes Mal auch schon gesagt, als wir drüber gesprochen haben, diese typischen Command & Conquer Add-ons. So, das fühlte sich am ähnlichsten an. Klar war es ein bisschen kleiner, ein Download-Inhalt, aber man hat halt was fürs Geld bekommen, ne?
Ja, also zum Thema Add-on, da würde ich nachher nochmal kurz drauf zurückkommen. Weißt du noch, hattest du dir mal DLCs gekauft, Jenny?
Ich glaube, also später, ja, früher eigentlich nicht. Ich habe ja meinen meisten Spielefundus Jahre später aus sowas wie Computerbildspiele oder so gezerrt. Ich hatte ja nichts. Also ich glaube, der erste DLC, der mir bewusst ist, den habe ich aber gleich zu dem Zeitpunkt erstanden, als ich das Spiel erstanden habe, war bei Anno 1404.
Ach ja.
Das habe ich dazu gekauft gleich.
Aber war das nicht ein richtiges Add-on fast schon? Ich weiß gerade nicht.
Das war ein Add-on, ja. Okay. Aber jetzt stelle ich eine Frage in den Raum. Was ist denn der Unterschied zwischen einem DLC, also downloadable Content heutzutage und einem Add-on? Weil das war halt auch downgeloadeter Content. Also das ganze Spiel war downgeloadeter Content.
Ja, Flo, willst du mal deine Definition sagen? Oder?
Ja, also die Add-ons, so wie ich sie von früher noch kannte, damals, als wir die Spiele noch in großen Packungen gekauft haben und wir sie in die Regale stellen konnten und so weiter und so fort.
Wo sie leer waren und du den Inhalt bei der Info holen musstest.
Oh, ja.
Ja, stimmt, richtig. Das gab's auch noch. Hm. Also ich kenne sogar noch die Zeiten, wo sie noch voll waren und das war meistens das Problem der Läden.
Ja, du bist der Grund, warum ich zur Info musste.
Nein, ich war nicht der Grund. Ich bin aber manchmal damit zur Kasse und habe dann gesehen, dass sie schon offen sind.
Mhm.
Jedenfalls war das in der Schweiz mal so gewesen. Egal. Also ein Add-on habe ich immer für mich so abgespeichert, ist halt eine richtige Grunderweiterung des Spiels. Also mit neuen Inhalten und meistens auch einer neuen Kampagne, neuer Story und allen drum und dran. Das war für mich immer damals das klassische Add-on. Kim hat es jetzt schon gesagt, Command Conquer damals, Paradebeispiel Nummer 1. In den Add-ons hast du meistens noch irgendwelche neuen Einheiten gekriegt für die jeweilige Fraktion. Manchmal vielleicht auch eine komplett neue Kampagne mit irgendwelchen erweiterten Geschichten oder die Add-ons zu Age of Empires.
StarCraft verbinde ich auch damit.
StarCraft, genau. Diablo genau. Hatte ja auch Add-ons. Das erste Add-on für Diablo 1 war ja Hellfire, dieses völlig hingerotzte Add-on, wo du einfach nur eine neue Figur hattest und eine weitere konntest du freischalten, indem du die INI-Datei geändert hast, sonst hast du die nie bekommen. Also Definition für mich ist, Add-on bringt tatsächlich richtig neue Spielinhalte. Jetzt könnte man natürlich daherkommen und sagen, ja, aber wenn du gerade Command Conquer ranbringst, die hatten ja auch als Add-ons manchmal nur diese Mission-Packs. Aber auch da gab es neue Einheiten und dergleichen. Und gerade zu Beginn, als die DLCs aufgekommen sind, Kim hat schon das Stichwort gebracht, Pferderüstung in Skyrim, der große Aufreger in damals. In
Oblivion, bitte.
Stimmt, ich wollte Elder Scrolls sagen und nicht Skyrim. Ja, genau, in Oblivion war das. Das war ja damals kein Add-on oder sonst irgendwas. Das waren ja wirklich nur so Einzelschnipsel, tatsächlich Skins und dergleichen. Und das war auch damals dieser ganz große Aufreger, dass man nicht irgendwie ein ganzes Paket mit einer Story oder einer Kampagne oder sonst irgendwas bekommen hat, sondern man hat eine einzelne Pferderüstung, eine einzelne neue Charakterklasse oder bekommen. Und das war damals schon ein großer Grund, dass viele gesagt haben, nee, das kommt mir gar nicht ins Haus und der eine oder andere auch geunkt hat, das wird sich niemals durchsetzen. Mhm, ja. Mhm. In der heutigen Zeit ist das ja eigentlich schon eher was völlig Selbstverständliches. Ich nehme jetzt mal als Beispiel ein Spiel, das wir auch öfters mal gespielt haben, auch wir zu dritt mal, ist Raven's Watch. Da gibt's ja auch DLC-Charaktere. Also wir kaufen uns einfach einen neuen Charakter, mit dem wir spielen können, anstatt jetzt ein richtig vollumfängliches, erweitertes Spiel. Oder die das teilweise an die Spitze führen, Paradox und ihre Spiele, Stellaris, Crusader Kings oder was auch immer. Da kann man ja auch einzelne Stämme, Rassen oder sonst irgendwas kaufen, beziehungsweise Völker. Das ist heute eigentlich so völlig normal. Oder mein Guilty Pleasure Civilization 6. Wie viel Geld ich da reingebuttert habe, weil ich mir Zusatzvölker gekauft habe, die einzeln immer nur so 5 € gekostet haben. Wenn ich das jetzt mal nachrechnen müsste, habe ich viel, viel Geld in dieses Spiel gesteckt. Aber damals habe ich mir gedacht, oh ja, komm, 5 € für das eine Volk wäre damals für, glaube ich, viele Spieler ein absolutes No-Go gewesen. Also der Unterschied ist, wie gesagt, unter damaliger Betrachtung, Add-on ist noch eine wirkliche vollständige Erweiterung. DLC sind Einzelinhalte, die auch zu dem damaligen Zeitpunkt öfters mal gefühlt aus der Produktion rausgeschnitten wurden und dann angeboten wurden. Hättest du jetzt noch irgendwas da ergänzt, Kim?
Nee, grundsätzlich, glaube ich, hast du das ganz gut zusammengefasst. Ich habe nur gerade gemerkt bei deiner Definition, dass ich eigentlich diese ganzen, also das, was du gesagt hast, dass du so einzelne Völker kaufst und so, das mache ich aber tatsächlich bis heute nicht. Also wenn ich mir tatsächlich Download-Inhalte kaufe, dann habe ich immer eigentlich diese Geduld, wenn es sowas gibt, immer so ein Complete-Pack zu haben, weil ich dann denke, ja, wenn ich schon dann Geld im Nachhinein noch ausgebe, dann will ich auch alles haben und dann will ich das auch zu einem vergünstigten Preis und ich fange dann nicht an, irgendwelche einzelnen Inhalte rauszupicken. Ich weiß, dass es bei so Paradox-Games sehr schwierig werden kann, aber zum Glück spiele ich die nicht, weil die würden mich dann wahrscheinlich brechen. Ja, aber ansonsten, glaube ich, hast du das ganz gut zusammengefasst.
Das heißt, eure Definition von DLC kommt aus einer Zeit, als ein DLC auch nicht größer sein konnte als eine Pferderüstung, ja, weil das deine Internetverbindung gesprengt hätte und nicht aus dem, was es eigentlich ist, nämlich schlicht etwas zum Runterladen, was 12.000 Gigabyte haben könnte und damit ein zweites Spiel quasi oder halt ein Kilobyte.
Ja, ja. Aber das,
das ist eine sehr interessante Definition, ja, der alten Herren.
Aber ich kann sagen, das Problem ist ja, das eine beschreibt ja eigentlich die Darreichungsform, sag ich mal, also ja, der Download-Content. Und das andere ist halt, ja, das erweitert das Spiel. Und deswegen sind ja eigentlich DLCs sind heute ja Add-ons, logischerweise. Und Add-ons in dem Sinne gibt es dann vielleicht gar nicht mehr. Es gibt quasi nur gute DLCs, die mir Inhalte bieten, genau, und schlechte, die mir keine Inhalte bieten.
Darauf wollte ich gerade hinaus im Endeffekt, weil jetzt zum Beispiel wieder das Beispiel Raven's Watch, wo Flo jetzt gesagt hat, dass es ja nur ein neuer Charakter ist, wo ich mir denke, ja, aber der bringt ja eine ganz andere Mechanik da rein. Also ab wann ist es denn jetzt nicht gut, weil das ist sehr Geschmackssache, ne? Wenn dich das unglaublich bereichert, wenn du halt den Hut aufsetzen kannst für deinen Charakter, dann gönn dir. Aber zu sagen, das ist jetzt kein Add-on, das ist nur ein DLC, weil der ja nur eine komplett neue Spielmechanik und alles eigentlich ändert, aber halt nicht eine neue Map hin dargebracht hat, das sind Worte, die es gibt, finde ich irgendwie sehr interessantes Denken, das aus einer Zeit kommt, wo das schon nochmal das Spiel quasi auf den Kopf stellen musste. Und für mich ist es jetzt zum Beispiel so, ich spiele dann doch viele Spiele erst nach und habe dann gleich oft alles schon dabei, was jemals rauskam. Und dann sitzt du da und oft passt es dann entweder nicht zusammen oder stellst fest, es ist nur so dran geschustert an das Spiel. Und bestimmt, wenn du das Spiel zu Tode gespielt hast und freust dich, dass mal wieder was kommt, ist das toll. Aber wenn du das in einem Rutsch spielst, ist oft dieses heiß geliebte Add-on auch nur ne. Und manchmal ist es dann so, ich habe zum Beispiel Dredge gespielt und da habe ich mir dann die Add-ons gekauft. Und eins habe ich noch halb gespielt und da dachte ich mir, irgendwie ist einfach die Luft raus. Nur weil ich jetzt nochmal durchs Eis taper, ist mir das auch eigentlich echt egal. Und die Add-ons oder die DLCs sind sicherlich gut. Es ist für mich sehr schwierig, Definitionen, die gerade rumfliegen, so hinzunehmen. Da dürft ihr euch jetzt nochmal gerne verteidigen, dass das ja ganz anders ist.
Ich habe dir ja im Prinzip davor ja schon zugestimmt, indem ich sage,
ja, halt, okay, dann Flo.
Ja, Flo darf gerne sich verteidigen.
Dann stelle ich den jetzt an den Pranger.
Das kannst du gerne machen. Ich habe aber gerade auch vorhin, glaube ich, ganz bewusst gesagt, das ist die Definition von damals.
Ja, aber wir haben aber heute gefragt.
Ja, also heute gibt es keine Add-ons mehr. Du hast nach der Definition, du hast gefragt, was ist ein Add-on im Vergleich zum DLC? Und ich habe dir das von meiner Sicht von damals gesagt. Heute bin ich vollkommen bei dir. Es gibt keinen Unterschied mehr heutzutage. DLCs sind entweder gute oder schlechte Add-ons.
Ah, das heißt, wir hätten uns eine halbe Stunde auch sparen können.
Nö, ich fand das interessant. Ich fand das jetzt wirklich interessant, da mal zuzuhören. Ich stimme da auch vollkommen zu. Und nicht falsch verstehen, den einen neuen Charakter bei Raven's Watch, den finde ich richtig gut, dass es den jetzt gibt. Und der erweitert das Spiel tatsächlich um Nuancen, wo ich mir denke, jo, geil.
Ja, aber das ist halt auch super individuell. Ne? Wie Jenny schon sagte, mir ist es eigentlich immer wichtig, dass mir das zumindest irgendwie in irgendeiner Weise neues Gameplay, neue Inhalte gibt. Aber ich, wer bin ich, dass ich jemandem sage, wow, dir ist es anscheinend wert, dass du 10 Euro für einen blauen Hut ausgibst und das verändert ein Spiel so sehr, dass du ja da irgendwie mehr draus ziehen kannst, dann ist das in meinen Augen vielleicht dumm, aber
ja,
ey, mach, das ist ja dein Geld. So.
Hab mir auch schon sehr viel Mist gekauft in meinem Leben, ne? Also, da möchte ich kurz eine für mich allgemeingültige Maxime raushauen. Ich finde DLCs, auch wenn es nur ein Hut ist oder so, immer irgendwo okay. Außer es ist so ein Day-One-DLC. Weißt du, du kaufst dir ein Vollpreisspiel. Da fällt mir so ein Beispiel ein, so ein Spiel, das wir letztens besprochen haben, das die Frechheit besessen haben hätte wollen und sich dann doch nicht getraut hat. Gewisse Charakterklassen, also Vampire, Vampir-Clans, als DLC am ersten Tag schon rauszuknallen, dass du die extra kaufen musst. Und das finde ich zum Beispiel immer frech. Also da bin ich immer so, wenn dir im Nachhinein noch, hey, wir haben gemerkt, das würde noch gut reinpassen, das haben wir noch gebastelt oder naja, das sind jetzt Sachen, die mussten wir raustun an dem Tag, jetzt weil sie nicht funktioniert haben oder irgendwie sowas, was eine Rechtfertigung hat, dass es später rauskommt und vielleicht halt auch einen Wert hat, dass man dafür was zahlt, egal ob das so oder so gedacht ist, ist irgendwie okay. Aber am Tag 1, wenn du das Spiel releast, zu sagen, ja, und den Teil des Spiels, von dem wir relativ sicher sind, dass es alle haben wollen, der kostet extra. Das ist irgendwie, das ist so ein bisschen dieses gleiche Paradoxon wie mit Versandpreis. Wenn der zu hoch wird, kaufe ich es nicht mehr. Mhm. Könnten das Spiel ja gleich für, keine Ahnung, 10 Euro mehr verkaufen, wenn sie das meinen, das sei so wertvoll. Aber das machen sie nicht, weil sie wissen, das geht dann nicht weg. Stattdessen machen sie, hier hast du das Spiel für 60 Euro, aber die zwei Charaktere oder was auch immer kosten nochmal 20 dazu, jeweils 10. Wink, wink, nudge, nudge. Und das finde ich eine absolute Frechheit. Und da bin ich schon pissig, wenn ich das sehe.
Aber weißt du, was ich noch schlimmer finde? Da würde ich direkt nochmal einsteigen. Ja. Ich finde auch so, Day One sind schwierig, aber was ich noch schlimmer finde, sind Pre-Order-DLCs.
Oh ja.
Also das ist immer, das löst heute noch in mir Juckreiz aus.
Ja, das ist schon, das ist ja noch mal frecher.
Ja.
Ja, die sind wirklich krass. Vor allem, wenn du sie danach auch wirklich nicht mehr kriegst, weil du nicht gepreordert hast oder was auch immer.
Ja, aber das ist ja oft kosmetisch, würde ich jetzt mal einwerfen. Oft.
Mittlerweile, muss man sagen, weil ich glaube, das oft genug Shitstorm war. Aber es gab auch oft, ich habe jetzt leider keins im Kopf direkt, aber ich weiß, es gab durchaus Pre-Order-Level. Ich glaube, bei Assassin's Creed 2 war das so, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Da ist auf jeden Fall so ein Kapitelsprung. Da geht man von Kapitel 12 zu 14. Und das 13., das glaube ich, kann man mittlerweile kaufen. Aber ich kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Aber es gibt ja solche vergleichbaren Spiele, die das so gemacht haben.
Das ist schon maximal asozial irgendwie.
Ja, würde mich jetzt aber nicht wundern, wenn es so gewesen wäre. Weil das ist ja auch, es gab ja auch mal eine Zeit lang, wo quasi Goldgräberstimmung bei den DLCs rausging und alles ausprobiert wurde.
Der, kennst du noch den Online-Pass, Flo?
Mhm. Ja.
Season Pass.
Nee, der Online-Pass ist was ganz Eigenes. Da haben sich die Publisher gedacht, hey, wenn der das Spiel auf seiner PS3 nicht mehr spielen möchte und verkauft das weiter, dann verdienen wir ja gar nichts daran. Aber das wäre ja voll blöd, deswegen, weil online ist ja der neue heiße Scheiß, sorgen wir dafür, dass wenn du das Spiel auf Disc kaufst und du möchtest das online spielen, dann sagen wir dir, nee, dieser Online-Pass ist schon aktiviert, weil der dabei lag. Du musst den jetzt für 10 Euro nochmal nachkaufen. Und den gibt's mittlerweile nämlich nicht mehr, weil den fand ich auch eine harte Frechheit. Der hat sich so 3, 4, 5 Jahre oder so gehalten und dann sind zum Glück alle Publisher davon abgesprungen. Und das ist auch gut so.
Ja, der hat sich nicht durchgesetzt. Ja, also das war eine ganz große Frechheit. Ganz kurz noch, ich wollte auch kurz meinen ersten DLC reinbringen, bevor wir da irgendwie komplett von abweichen. Ich habe aber auch lange überlegen müssen. Mein erster DLC war zu, ich glaube, Mass Effect 2. Oh. Und zwar der... War es der Katsumi-DLC? Mass Effect 1 oder 2 auf jeden Fall. Ich glaube, es war Teil 2. Habe ich mir so eine mit einem extra Charakter, also Charakter-DLC mit angeschlossener Mission geholt, weil ich Mass Effect 2 damals so geliebt habe für seine Story und die Entscheidung, die du treffen konntest und so weiter und so fort. Ist ja auch ein cooles Spiel, Mass Effect 2.
Ja, aber die DLCs waren jetzt nicht so atemberaubend, ne, glaube ich.
Nee, die waren scheiße.
Okay.
Also die waren also scheiße nicht, aber die waren auch nicht gut. Vor allem nicht die ersten. Also der Katsumi-DLC war echt eine mega Enttäuschung. Da hast du einen Charakter bekommen, den ich am Endeffekt eigentlich fast nie genutzt habe, weil sie einfach irgendwie nicht interessant war und auch spielerisch nicht wirklich so toll. Und die Zusatzmissionen haben auch nichts gebracht. Aber hier, Pre-Order-DLC, Mass Effect 3.
Ach ja.
Da hast du den Alien, den Promethean? Oder wie hießen die?
Ach.
Profian. Diese Alien-Rasse. Ja. Da konntest du, wenn du vorbestellt hast, hast du den Jarvik oder sowas gekriegt, der letzte Überlebende seiner Rasse. Und wenn du das nicht vorbestellt hast, hast du den, glaube ich, auch erstmal zeitexklusiv nicht gekriegt.
Ja, ist auch der letzte seiner Rasse.
Ja, eben.
Genau.
Wenn du nicht schnell genug bist, ist er halt einfach ausgestorben. Also wie gesagt, ich bin bei DLCs, ich habe wirklich kein Problem damit, wenn Sachen kommen, wo man sagt, ja, das konntet ihr nicht vorher rausbringen. Aber wenn du schon bei Release des Spiels weißt, oder sie sagen schon, ja, und in 3 Monaten kommt dann der erste DLC. Und man denkt, ja, und warum ist das jetzt nicht in dem Spiel?
Ja, ich glaube, man kann das sogar noch, also ich könnte das noch vereinfachen. Ich finde das immer okay, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht verarscht werde.
Ja.
Weil, also ich verstehe auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Spiel spiele, jetzt zum Beispiel, da werden mit Sicherheit Leute sagen, das ist ein schlechtes Beispiel, aber für mich ist es in Ordnung. Wenn ich mir ein Super Smash Bros. Kaufe und da kommen neue Charaktere rein, das gleiche wie bei Raven's Watch, und ich denke mir halt, das ist ein cooler Charakter und ich möchte das Spiel ja auch supporten, weil mittlerweile verdient man ja, oder es reicht oftmals nicht, dass man einmal Geld verdient, sondern man möchte ja auch, dass das Spiel langfristig supportet wird, dann bin ich auch bereit, das durchaus zu bezahlen. Aber wenn einfach jemand oder die Firma mir sagt, hey, ja, hier, das kriegst du nur dann und dann und so, und das ist übrigens auch, oder gerade auch wenn das Inhalte sind, wie so eine Klasse oder sowas, wo du weißt, die ist besser als alle anderen. Und quasi, du hast das Gefühl, du hast nur den minderwertigen Schund und du kriegst den geilen Scheiß, wenn du dafür jetzt Geld ausgibst. Ey, sorry, so, dann fühle ich mich halt verarscht und fühle mich als Kunde auch nicht wertgeschätzt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist, so ein Gefühl ist echt immer scheiße, wenn du deiner Meinung bist, okay, irgendwie ziehe ich jetzt gerade den Kürzeren.
Ja, so Raven's Watch ist halt ein gutes Beispiel, ne? Weil da hat man ja ein komplettes Spiel, man hat genug Charaktere und wenn man jetzt einen neuen dazukriegt, dann ist das für viele Spieler eine Option, dass man mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringt, aber es ist überhaupt nicht essentiell. Und so muss es sein, finde ich.
Nö, ich muss gerade an LOL denken. Natürlich sind die Charaktere da umsonst. Also du kannst sie dir ja kaufen, dass du sie immer spielen kannst quasi, aber du kannst ja alle spielen, theoretisch. Aber die machen das, finde ich, eigentlich echt gut, weil du weißt halt, damit dieses Spiel am Leben bleibt, müssen sie immer wieder neue Mechaniken da reinkriegen. Und das machen sie halt durch ihre Charaktere. Und wenn du den halt immer spielen willst, musst du ihn dir halt freischalten. Aber du kannst ihn auch erstmal antesten. Das heißt, du weißt genau, was du kriegst. Und ich finde, die machen das eigentlich fair.
Ja, und das ist ja ein freies Spiel, ne? Also for free. So, das kommt
genau,
dazu.
Also du kannst alles umsonst spielen. Natürlich gibt es, wenn du das wirklich regelmäßig spielst, einen Incentive, da Geld reinzustecken. Und auch die Skins, die du dir kaufen kannst, die machen halt nichts. Aber ich fand immer die Aussage von früher, von meinen Kumpels, wo ich das mitgespielt habe, naja, ich habe jetzt so viel Zeit in dieses Spiel reingesteckt, ich kann jetzt auch mal Geld dafür bezahlen. Eine voll legitime Aussage. Absolut. Und halt dann zu sagen, ich will halt einen Skin, weil ich den Charakter einfach ständig spiele, ist das war halt cool. Aber du hattest nicht das Gefühl, die ziehen dich über den Tisch, so ja, diese 300 Charaktere haben wir euch vorenthalten, sondern nee, wir haben uns halt jetzt was Neues ausgedacht und es hat halt so und so lange gedauert und jetzt kommt halt der Nächste. Und das finde ich eigentlich eine der sehr positiven Beispiele, wie das eigentlich sein sollte.
Ja, ich will noch kurz eine Anmerkung machen zu denen, nach 3 Monaten kommt der erste DLC, da wäre ich auch immer ganz vorsichtig. Die Denkweise hatte ich auch mal, aber dank diverser Artikel, Podcasts und sonst was kriegt man da auch mittlerweile ein bisschen bessere Einblicke. Es ist halt auch oft so, dass ein Teil des Teams ab einem gewissen Punkt der Entwicklung nichts mehr zu tun hat und die setzt man dann an DLCs ran. Und da bin ich dann halt so auf Kims Schiene, wenn ich das Gefühl habe, dieser DLC ist nicht aus dem vorigen Spiel, wie es eigentlich, oder aus dem noch nicht veröffentlichten Spiel rausgeschnitten worden, nur um dann ein paar Monate später zu sagen, haha, guck mal, hier haben wir plötzlich das zweite Ende.
Ja, ich erinnere mich noch dran an so PS3-Zeiten, da haben die Leute immer rausgefunden, weil es da ja mit dem Download-Content gerade anfing, dass der Download-Inhalt schon auf der Disk war und man quasi nur noch diesen Lizenz-Key kaufen musste. Und das ist halt so, ne?
Ah,
da denkst du halt so, okay, weil da kannst du nämlich dein Argument nicht mehr anbringen, die hatten danach nichts mehr zu tun. Nee, die haben da bewusst das einfach rausgestrichen und haben gesagt, unlock das mal mit einem 10-Kilobyte-Key danach, jetzt darfst du es auch machen. Und das ist halt harte Verarsche.
Ja, das finde ich, das ist schon echt frech. Und dann wundern sie sich, warum die Augenklappen rausgekramt werden, ne? Also es ist...
Ich würde jetzt mal, wenn ihr sonst nichts mehr groß zum Thema zu sagen habt, einen kleinen Schwenk auf die 2 Spiele machen. Oder möchtet ihr noch was zum Thema DLC sagen?
Nichts, was jetzt eminent wichtig ist, glaube ich. Ich kann wie immer noch länger
darüber
reden.
Genau, das geht immer.
Ja.
nur zu, tobt euch aus, wenn ihr wollt.
Nö, ist schon okay. Lass mal was Sinnvolles sagen.
Dann würde ich mal mit dem Spiel anfangen, das wir alle gespielt haben. Bei Jenny ist es schon eine ganze Weile her. Kim, habe ich gerade gehört, gestern damit angefangen und ich habe es auch nach einer ganzen Weile wieder neu quasi aufgenommen. Nämlich Cult of the Lamb, der Woolhaven DLC von Devolver Digital, beziehungsweise das ist der Publisher, der Entwickler Big Creatures?
Mass Creatures, glaube ich, oder? mehr.
Mass Creature, nicht Big Creature, sondern Mass Creature. Dankeschön.
Gut, ich habe es vor einer Stunde noch gespielt.
Der Gedanke war richtig.
Ja. Ich finde das Logo immer so geil, wozu diese Spielmusik dann dieses riesige Monster ist und einmal ganz laut brüllt und dann ganz süß reinguckt. Das ist im Kopf geblieben. Alles richtig gemacht bei der Logowahl. Ja, Cult of the Lamb dürfte vielen, glaube ich, schon ein Begriff sein. Wir spielen ein kleines Lämpchen, das einen namensgebenden Kult eröffnet und unter den Fittichen der Roten Krone, aka The One Who Remains, also der eine, der übrig geblieben ist.
Das klingt wesentlich weniger episch.
Ja, ne?
Der eine, der übrig geblieben ist.
Ja, der Bus ist jetzt losgefahren. Da sind sie jetzt zu spät.
Habe ich mir auch gedacht gerade. Das klingt weniger episch als The One Who Remains. Der ist ein böser Gott, der eingekettet ist und der will, dass wir er will wiederbelebt werden, aus seinen Fesseln befreit werden und wir sollen dabei helfen. Wir sind ein kleines Lämmchen, das eigentlich am Anfang des Spiels zur Schlachtbank geführt wird. Und im Laufe des Spiels töten wir 4 gegnerische Gottheiten oder so Demigods. Befreien wir den bösen Gott. Kim, darf ich dich spoilern?
Ja, darfst du. Alles gut.
Es ist auch, glaube ich, kein großer Spoiler. Dann sollst du deine Macht natürlich an den Götter-Mäzen abgeben und du sagst, nö, und tötest ihn selbst. Und dann startet das New Game Plus quasi, wo du im Endgame noch andere Bosse und so weiter erledigst.
Bevor du weitermachst, Flo, ich hab eine Idee. Ich habe ja das Hauptspiel, aber diesen Woolhaven und es gibt, glaube ich, auch ein anderes inhaltlichen DLC noch. Das dürfte ja auch im Interesse von Devolver sein. Ich würde vorschlagen, ich habe ja dann mehr das Hauptspiel gekauft und ich hab jetzt 11 € bezahlt ich glaube 10 € habe ich bezahlt und ich glaube, ich habe gesehen, dass dieses Woolhaven auch so um den Dreh kostet. 10 €, glaube ich. Und da habe ich, da kann ich diese Brücke schlagen, da dachte ich so, weiß ich nicht, ob es das wert ist, weil ich das Hauptspiel als Vergleich habe, ob ich mir den jetzt direkt mitholen sollte, was ich jetzt auch erstmal nicht getan habe, so, das kann ich ja sagen. Und ich möchte jetzt, wenn du mit deinem Monolog grundsätzlich fertig bist, dass du mir das verkaufst. Warum ist gut oder, wenn du sagst, es ist schlecht, dann würdest du mir das ja nicht verkaufen.
Das ist kacke.
Das wäre schön, wenn alle so moralisch denken würden. Wenn es schlecht ist, wird es uns ja niemand verkaufen, oder?
Ja, aber genau, versuch mich mal abzuholen, weil ich glaube, ich habe tatsächlich, hätte ich Interesse und ich konnte aber nicht so richtig einschätzen, also ob das mir viel bringt, weil da steht zwar bei, dass es neue Inhalte hat, aber ich konnte nicht so richtig erkennen, was und wie viel.
Woolhaven ist eigentlich Cult of the Lamb 2.0.
Okay.
Es ist nochmal eine komplette Kampagne. Es spielt erst, nachdem du, lass mich überlegen, du musst, glaube ich, alle Bischöfe getötet haben, genau. Also du musst noch nicht The One Who Remains getötet haben. Du musst auch schon ein paar Ressourcen haben, Gebäude gebaut haben. Also sprich, dein Kult muss schon ein bisschen herangewachsen sein. Also wenn du ihn als Einsteiger kaufst, hast du davon noch nicht sehr viel. Sobald du allerdings erstmal eine Weile drin bist und die nötigen Ressourcen gesammelt hast und alles, eröffnet sich eine neue Region im Spiel und zwar das namensgebende Woolhaven. Das ist eine Ruine, die mal früher den Lämmern gehört hat, also quasi deinesgleichen, die jedoch alle niedergemetzelt wurden im Namen, also nicht im Namen, sondern die haben der Göttin, und jetzt kann ich den Namen nur falsch sagen, Yingva, glaube ich, YNGVA, so, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das ist quasi der Schutzpatron der Lämmer. Und deren Anhänger wurden von den Wölfen getötet, die jetzt oben auf einem Berggipfel sind. Und im Endeffekt hilfst du dabei, diese Gottheit wieder ins Leben zu rufen. Also auch die verlorenen Seelen der Schäfchen und Lämmchen einzusammeln. Und das spielt sich nicht großartig anders als das Hauptspiel, erweitert das Ganze aber mit einer schönen, teilweise gegen Ende wieder relativ morbiden und ekligen, aber auch leicht vorhersehbaren Geschichte. Also der Twist am Ende war kein Twist für mich, sondern eher so ein, wer hätte das bloß gedacht? That's why we can't have nice things. Am Anfang dachte ich, oh, diese Gottheit ist so, kommt so schön und liebevoll daher und die ist so nett und alles drum und dran, ist sie auch. aber alles drumherum ist schon wieder ein bisschen komisch. Es kommt halt mit neuen Gebäuden daher, es kommt mit neuen Waffen daher, neuen Flüchen, also quasi den Magieattacken. Es kommt auch mit einer neuen Spielmechanik daher, denn jetzt kann der Winter einbrechen. Je weiter man in der Kampagne voranschreitet, desto heftiger wird der Winter an zu bestimmten Zeiten. Und dafür muss man dann zum Beispiel einen Ofen bauen, wo man Ressourcen verfeuert. Dafür kriegt man die Möglichkeit, seine Kultmitglieder so ein bisschen zu motivieren, indem man Stehmänner baut. Man kriegt eine neue Art von Kultmitgliedern. Da will ich jetzt gar nicht so viel spoilern. Das ist auf jeden Fall eine Art von nicht lebenden Kultisten, die nicht schlafen müssen und dafür durchgängig arbeiten können, aber eine sehr begrenzte Lebensdauer haben. Also die sind quasi am Dauerarbeiten für dich, aber sterben nach 10 Tagen automatisch. Dann sind sie weg. Im Großen und Ganzen kann man sagen, Woolhaven ist nochmal so ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad her eine Schippe obendrauf. Gerade die späteren Kämpfe sind echt herausfordernd. Es hat mir aber enorm viel Spaß gemacht und ich habe sehr gerne wieder damit angefangen. Also ich habe Woolhaven, glaube ich, nach 1,5 Jahren Pause gespielt. Das heißt, ich habe meinen letzten Spielstand gestartet, habe gesehen, aha, ich habe also einen komplett ausgebauten Kult. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Bin Gott sei Dank sehr schnell wieder reingekommen und hatte dann eigentlich wirklich viel Spaß darin, dieser Kampagne zu folgen. Vor allem, weil man auch dieses Dörfchen Woolhaven wieder aufbaut, weil man nach und nach die Seelen der ehemaligen Bewohner befreit und die haben dann Aufgaben für euch. Da kriegt man unter anderem dann auch Gebäude wie eine Farm freigeschalten, wo man kleine süße Lämpchen und Schildkröten züchten kann und im Endeffekt bringen die einem Ressourcen, das war's. Aber das ist alles ganz liebevoll gemacht. Man kann auch neue legendäre Waffen freischalten, die man suchen muss im Spiel. In der Hinsicht echt toll. Komma aber, wenn man so ist wie ich und so ein bisschen bei Cult of the Lamp, was zumindest bei mir so ein bisschen Completionist ist und viele Sachen freischalten möchte, dann geht das Ganze irgendwann ins Grindige, denn es gibt eine Ressource, die Wolle, die braucht man eigentlich irgendwann früher oder später für alles, was man in Woolhaven freischalten möchte. Und ich merke jetzt gerade so, mir fehlen noch 4 Achievements in dem Spiel. Und dann habe ich alle Achievements freigeschalten. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, wo ich mir gedacht habe, da komm, das schaffst du. Aber boah, es ist jetzt gerade ein reines Grindfest. Und das muss auch Gott sei Dank nicht sein, damit man in der Hauptstory gut vorankommt. Da gibt es so ab und zu 2, 3 Engpässe, wo man ein bisschen grinden muss. Aber wenn man ein bisschen mehr machen möchte, dann artet das schon ziemlich aus. Aber um es nochmal so zusammenzufassen, Woolhaven lohnt sich total, wenn man das Hauptspiel mag und wenn man mehr davon haben möchte. Die Story trägt, wenn auch vorhersehbar. Die Charaktere sind alle ganz süß. Spielmechaniken werden sinnvoll erweitert. Durch den Winter kommt auch noch ein bisschen mehr Management rein, dass man gut aufpassen muss, wie regle ich hier gerade was, worauf muss ich achten. Kann sein, dass jetzt hier irgendwie mein Dorf irgendwie am Verhungern ist. Man kriegt neue Rituale freigeschalten und so weiter und so fort. Also es ist mehr vom Gleichen, aber es fühlt sich nicht an wie ein stumpfes einfach mehr. Monolog Ende.
Ja, nö, also hast du gut verkauft. Aber ich glaube, dann warte ich tatsächlich trotzdem noch. Ich habe ja erst mit dem Hauptspiel angefangen und das scheint mir sinnvoll, weil ich tendiere bei sowas dann auch immer auszubrennen, dass ich erstmal dieses Hauptspiel fertig spiele und dann du bist ja der beste Beweis dafür, dann kann man auch mal ein bisschen Luft dazwischen durchaus dann frisch in Woolhaven reinstarten.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wieder ein Beispiel für einen guten DLC, der das Ganze sehr gut erweitert, spaßig und ja. Wie hast du eigentlich damals Cult of the Lamp gefunden, Jenny? Ich weiß noch, dass du dich darüber aufgeregt hast, dass sie alle Scheiße fressen bei dir.
Ja, ich fand den Cut zwischen dieser Aufbaugeschichte und den Kämpfen irgendwie ganz wild. Es hat mir dann halt irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht, weil ich eigentlich nur gekämpft habe, um meinen Cult auszubauen. Und dann war das halt passiert und dann gab es nichts mehr, warum ich eigentlich rausgehen sollte und das machen. Ich glaube, ich bin da das falsche Klientel einfach irgendwie. Ich finde es von der Story her ultra lustig und sehr, sehr gut gemacht. Aber das Gameplay hat mich damals einfach nicht gehalten, leider. Wenn man die Kämpfe gerne kämpft, ist es eigentlich bestimmt mega geil. So, super hilfreich, ne? Ich hatte halt mehr Spaß an dieser ganzen Aufbaugeschichte. Und ich fand es halt immer so wild, dass du bist der große Anführer, der Jamestown-Vorsteher und musst händisch deren Scheiße wegräumen, wenn sie zu blöd sind, aufs Klo zu gehen. Das hat mich irgendwie, das fand ich immer eine der lustigsten Sachen. Und ja, manche der Charaktere dort essen Scheiße und dann wird ihnen schlecht. Und das ist alles so, die sind schon echt dumm teilweise.
Weißt du, so finde ich, das ist auch so eine Humorebene. Also das ist nicht so forcierter Humor. Also die machen das ja nicht, die machen das ja ernsthaft, ne? Aber das...
die haben ja auch eine Störung dann irgendwie.
Ja, genau.
Es ist ja nicht so, als ob der das aus Spaß macht.
Aber für mich hat das so einen humoristischen Touch dabei, ohne eigentlich witzig sein zu wollen.
Ja, also ich fand das auch lustig, aber es war halt irgendwas, wo ich mir immer Gedanken gemacht habe, so... Das ist jetzt also das, was so ein Cult-Leader quasi dann zu tun
hat.
Ja,
das ist wie im echten Leben.
Den einen davon. Und dann denke ich mir aber, ja, genau so wird es ablaufen. Dann denke ich mir halt auch irgendwie wieder, wenn der eine doch so gern Kacki fressen möchte, dann muss ich sie doch nicht mehr wegräumen. Ist doch eigentlich ideal. Aber das wollte das Spiel
nicht. Das sagt man einem Kind.
Das Kind möchte bisher nicht Kacki fressen. Ja, und ich bin dankbar. Der Hund würde eventuell... Aber der möchte mich auch ablecken. Und hier haben wir ein gewisses Interessenkonflikt. Ich möchte das nicht.
Du kannst ihn ja auch eine Bowl of Poop machen. Dann
ja, das geht, ne? Dass das einfach geht. Hier, weißt du was? Ist nicht okay, dass du das... Hör auf, Kacke zu fressen. Nimm bitte ein Gabel und Messer und dann ist es okay. Es ist so, ja... Es ist ein bisschen die Logik, die du auch mit deinem Kleinkind hast nach 4 Stunden Diskussion. Ja, aber bitte ess den Sand bitte mit Messer und Gabel. Es ist, ja.
Ja, also was ich auch noch festgestellt habe nach ewig langer Abstinenz von Cult of the Lamb, es sind sehr viele Patches mittlerweile erschienen, die das Spiel noch echt erweitert haben. Sie auch das Postgame, das gab es damals noch gar nicht so richtig. Das hat mir den Zweitdurchlauf auch nochmal irgendwie ein bisschen angenehmer gestalten. Das nur mal so am Rande. Aber dann würde ich sagen, Haken ab, Woolhaven, definitive Kaufempfehlung meinerseits, hat Spaß gemacht, gern wieder.
Ja, und auch so. Dann, so wie das klingt, halt fair bepreist. Ich finde dann so unter 10 Euro ist so für mich so ein Wohlfühlpreis, den ich dann durchaus auch vielleicht mal bereit bin, wenn ich viel Spaß bei einem Spiel habe. Und das klingt ja so, als ob du es hättest. Und dann kann man auch mal da die knapp 10 Euro investieren.
Kann man. Gut, jetzt. Hat jemand von euch Monster Train 2 gespielt?
Ja.
Ja. Nicht so wahrscheinlich, wieso sage ich wahrscheinlich? Nicht so viel wie du?
Nee, hundertprozentig nicht.
Du hast doch bestimmt wieder auch Early Access oder so, oder nicht?
Nee, hatte ich nicht. Den gab's da nicht.
Ach so, deswegen nicht. Aber sonst hättest du.
Ich glaube fast ja, weil ich habe den Vorgänger so dermaßen geliebt. Der hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich echt heiß auf den zweiten Teil war. Den habe ich mir auch Day One gleich gekauft.
Natürlich hast du das.
Jetzt gibt's den DLC, dessen Name mir jetzt gerade ums Verrecken nicht einfallen möchte. Ich glaube...
Ich google nebenher.
Rail of the... Steelforged oder so? Auf jeden Fall ist es Monster Train 2.
Destiny of the Railforged.
Destiny of the Railforged. Ach, guck mal, es war schon wieder halbwegs richtig.
Qualität hier.
Hast du dir irgendwas aufgeschrieben? Nee. Das kann ich mir merken. Spielprinzip Monster Train 2, wer es nicht kennt, es ist ein... kann man Tower Defense auf drei Etagen sagen?
Nee, kann man echt nicht.
Nee.
Okay.
Also, ich hätte eine Definition. Am ehesten ist es halt so ein typischer, eigentlich ein Autobattler.
Ja.
Die gibt's ja. Nur, dass er halt in Zügen, in Abteilen stattfindet.
Oh, der war nice. Der war nice.
Danke, danke.
Und zwar auf 3 Etagen. Und die Gegner kommen unten rechts rein. Ihr könnt Truppen hinstellen. Dann bekämpfen die sich gegenseitig. Ich habe gerade Déjà-vu.
Wir haben das auch schon mal besprochen, weil wir das Spiel besprochen haben. Ich wollte nämlich sagen, hört doch einfach diese Folge. Da haben wir uns nämlich schon mal drüber rumdiskutiert, wie man das Spiel beschreibt. Und da habe ich auch schon gesagt, es sind ja eigentlich 4 Etagen. Ich dachte mir, er will das doch jetzt nicht nochmal befaseln. Also es gibt eine Folge dazu, die könnt ihr jetzt anhören. Pausiert einfach. Es macht ja nichts, wir warten so lang. Oder wir machen jetzt einfach eine, wie lang war der Podcast? 48-minütige Pause.
Okay.
Damit ihr den anderen Podcast anhören könnt. Und dann wisst ihr, wie Monster Train funktioniert. Dann könnt ihr euch erklären lassen, wie der DLC klappt. Ha?
Ja.
Ha? Hier? Ja.
Okay, dann warten wir jetzt mal 48 Minuten. Ab jetzt.
Ja. Du, 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 du.
Muss so, 48 tun. Minuten sind rum.
Danke fürs Warten.
Danke. Ja. Zeitsprung.
Also die haben ja gar nicht gewartet. Wie dumm bin ich eigentlich?
Wir müssen so ein...
Die haben ja gehört.
Ja, schon.
Ja.
Stimmt. Ah ja. Wir sind, ach, blöd. Wir hätten so ein wabendes Flashback-Geräusch einfügen müssen. Bist schon so aus den 90ern. Mit, ja, genau. Ja. Und dann der Bildschirm verschwimmt so kurz.
Mhm. Ja, okay. Monster Train 2, der DLC. Er bringt mehr vom Gleichen, aber wieder gut erweitert. Zwei neue Fraktionen. Einmal Railforged. Das sind quasi diejenigen, die den Zug damals gebaut haben. Wie kann man die denn beschreiben? Die bauen viel mit automatischen Geräten. Die bringen auch eine neue Mechanik mit sich, nämlich, dass man Metall ansammeln kann durch bestimmte Aktionen. Und das wird in Form von einem Amboss dargestellt. Und mit bestimmten Karten kann man diesen Metall oder diesen Schrott dann umwandeln in zum Beispiel mehr Schaden, mehr Rüstung oder spezielle Karten, die den nutzen. Also im Endeffekt einfach nur eine andere Art von Ressource, die man noch ansammeln kann. Habe ich jetzt nicht so viel gespielt, weil ich sagen muss, ich fand das jetzt nicht so gut mit dieser Schrottmechanik, und die Helden haben jetzt auch nicht so dermaßen getaugt. Es waren einmal Einheiten dabei, wo ich mir dachte, oh cool, Geschütztürme. Ich habe immer so einen Knack für Geschütztürme, egal in welchem Spiel. Wenn es eine Tinker-Klasse gibt, die Geschütztürme in der Gegend rumwerfen kann, dann spiele ich die.
Ey Flo, ich bin genau das Gleiche. Bei mir auch. Entweder Türme rumwerfen oder jemand, der so Beastmaster ist. Das spiele ich auch
mal. Ja, deswegen spielst du ja auch Geppetto in Ravens.
Ja, richtig. Ja. Der auch. Der schmeißt einfach mit seinen Figuren rum. Hauptsache
nicht selber machen.
Ja, ich bin einfach faul im Herzen.
Ja, das ist halt echt so.
Das Problem, was ich bei dem DLC jetzt hatte, da habe ich diese Geschütze gebaut und dachte mir, boah, geil. Und jetzt schießen die jede Runde und sonst irgendwas automatisch und dies und jenes. Nee, die schießen nur, wenn sich Einheiten bewegen.
Mhm.
Das heißt, wenn sie entweder die Etage wechseln oder wenn man sie mit Karten hin und her bewegt. Und damit habe ich mir mal einen kompletten Run verbaut und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf die Fraktion. Ich habe sie noch immer wieder weitergespielt, aber nicht so geil. Was aber geil ist, und die hatte ich im Hauptteil ein bisschen vermisst, da kommen ja nach einer Weile, wenn man die Kampagne ein bisschen gespielt hat, alle alten Clans aus dem ersten Teil kann man wieder bauen, außer die Würmkin, also quasi die Drachenwesen. Und die sind jetzt wieder drinne und die haben mir schon im Hauptspiel unglaublich Spaß gemacht, weil die bringen auch so eine Ressource mit sich, dass man auf der jeweiligen Etage, auf der man spielt, Kristalle ansammeln kann, und je nachdem, wie viel Kristalle man hat, kriegen manche Einheiten einen Buff oder man kann die Kristalle komplett entfernen und sie machen mehr Schaden und dies und jenes. Also im Endeffekt auch wieder eine weitere Ressource, aber die war spielerisch damals sehr gut umgesetzt und die haben sie jetzt wieder reingebracht und mit einigen Sachen erweitert, also neue Einheiten. Das hat Spaß gemacht. Das fand ich sehr schön, dass es wieder da war. Und dann, was sie auch noch reingebracht haben, das war das persönliche Todesurteil für mich, es gibt jetzt einen Roguelite-Modus.
Natürlich. Da ist Flo dabei.
Da ist Flo dabei. Ich habe auch seitdem nicht mehr den normalen Standard-Modus gespielt. Ich habe nur noch diesen Roguelite-Modus gespielt.
Aber da muss ich vielleicht mal direkt fragen, ist das Spiel nicht an sich schon Roguelike?
Wollte ich auch gerade fragen.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist jetzt aber insofern mehr Roguelite-iger.
Okay.
Wer Roguelite ist, der kann es jetzt spielen. Dass man zum einen die raussuchen kann, welche Bosse man wie angreift. Also man hat vier Bosse, die man töten muss, bevor man zum Endboss kommt. Man kann die sich selbst überlegen, wann greife ich welchen wie an. Dann hat man wieder dieses typische, man macht ein paar Einzelencounter und dann kommt der Boss. Jetzt ist es aber so, wenn man einen von diesen Endbossen erledigt hat, kriegt man einen Debuff. Das heißt, man muss je nachdem, mit welchem Clan, mit welcher Clan-Kombi man spielt, gucken. Ah, guck mal, wenn ich diesen Boss erledige, dann haben alle Gegner jetzt Regeneration 2. Oder alle meine Einheiten haben diesen Zap. Das heißt, dass sie weniger Schaden machen, bis der runtergetickt ist. Und so muss man immer wieder mal überlegen, okay, was mache ich jetzt hier? Zudem kann man passive Boni freischalten, so quasi Artefakte, die man im Laufe des Spiels kriegt. Also es ist alles noch ein bisschen mehr Richtung Roguelite und man schaltet auch viel schneller Sachen frei. Beim Hauptspiel ist ja so, man hat eine Erfahrungspunkteanzeige und wenn die voll ist, kriegt man neue Karten oder sonst irgendwas. Hier ist es jetzt so, dass man neue Artefakte kriegt, wenn man bestimmte Challenges erledigt. Zum Beispiel, man hat Feuerschaden, so und so viel Feuerschaden an Gegnern zugefügt und so weiter und so fort. Also das Ganze lockt jetzt noch viel mehr mit der Roguelite-Möhre vor dem Gesicht. Das hat mir auch sehr, sehr lange Spaß gemacht. Das Problem, was ich aktuell mit dem DLC habe, ist, ich finde ihn unglaublich schwierig. Also er ist bockschwer. Ich habe immer das Gefühl, dass das Prinzip Zufall hier noch viel, viel mehr reinhaut, was bei den Bossen angeht. Denn teilweise ist es auch egal, in welcher Reihenfolge man die Bosse erledigt. Es gibt da keine Best Practice. Jedenfalls für mich habe ich noch keine rausgefunden. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, egal mit welchem Boss ich anfange, in bestimmten Kombinationen ist das von Anfang an zum Scheitern verurteilt und ich schaffe es einfach nicht. Also ich sehe da teilweise gar kein Land. Und so hat das dann sich das am Anfang so angefühlt, als ob ich erstmal ein paar Mal grundsätzlich verlieren muss, damit ich bessere Sachen freischalte. Und das hat dann schon ziemlich genervt.
Ja.
Ich habe es jetzt auch so geschafft, dass ich maximal 3 Bosse geschafft habe von 4 und dann früher oder später halt einfach es nicht mehr geschafft habe, weil mein Pyreheart, also quasi mein Lebenspunkte, dann so aufgebraucht waren, dass ich beim 4. Boss absolut keine Chance mehr hatte, auch mit den ganzen Debuffs, die sich dann angesammelt haben. Also dieser Roguelite-Modus ist wirklich was für die wirklich Beinharten und ich habe gedacht, ich bin gut in dem Spiel, aber anscheinend bin ich doch nicht so gut, wie ich dachte.
Tja, ich bin halt scheiße in dem Spiel und deswegen, also ich tue mich schon beim Hauptspiel schwer, muss ich ehrlich sagen. Also ich rede mir auch nicht ein, dass ich gut bin. Ich denke mir immer so, ich habe eine gute Idee und habe dann irgendwie einen Plan, was zu tun und dann geht das halt nicht so gut auf. Aber dann bin ich da wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Aber ich bin ja auch nicht so der größte Roguelike-Fan. Deswegen die doppelte Dosis, dann bin ich wahrscheinlich raus.
Er macht Spaß, wirklich. Mhm. Ich habe ihn jetzt nicht mehr weitergespielt und meine Motivation, das nochmal zu probieren, ist jedenfalls fürs Erste ein bisschen erloschen. Und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis ich es mal wieder einen Versuch wage. Und ja, also Kaufempfehlung schon, wenn man das Hauptspiel mochte. Allein die 2 neuen Clans können da schon einiges mit reinbringen. Die kann man ja auch im Hauptspiel, also in der Kampagne spielen.
Oh ja, okay, das ist cool.
Das geht, die sind also nicht exklusiv für den Roguelite-Modus.
Das macht ja schon sehr viel aus, muss ich sagen. Also
ja, ja, das macht auch einiges aus. Aber der Roguelite-Modus, puh, der ist wirklich nur was für diejenigen, die echt gut da drin sind, finde ich persönlich. Er bringt jetzt nicht so viel Neues, dass ich mir gedacht hätte, yo, das ist jetzt die grundlegende Experience, die ich haben wollte. Ich meine, ich habe es wieder gespielt. Ich hatte jetzt Monster Train auch schon eine ganze Weile nicht mehr angerührt. Hat Spaß gemacht. Ja, und das war es jetzt aber auch schon wieder.
Ja. Auch wieder 9,99 €, finde ich, klingt fair.
Ja, ist es auch. Also gerade für die beiden Clans, wer das Hauptspiel spielt, gibt ja Leute, die das auch rauf und runter mit diesen nochmal extra Erfahrungslevel spielen und dies und jenes. Das habe ich bei dem Spiel nie geschafft. Ich habe es einmal komplett durchgespielt und dann war es gut. Dann habe ich mir gedacht, ich habe es erledigt, abgehakt, für mich passt. Aber wer die beiden neuen Clans mal ausprobieren möchte und den Roguelite-Modus eine Chance geben möchte, go for it. Bin jetzt nicht so begeistert wie bei Woolhaven, aber kann man schon kaufen, wenn man das Spiel mag.
Tja. Klingt gut.
Ja. Ja, ne?
Jo.
Ach ja, der Disclaimer, den hatten wir vorhin vergessen. Ich habe für beide DLCs einen Key bekommen.
Gekauft bist du.
Und so schlecht redet er darüber.
Ja, genau. Und deswegen habe ich beim zweiten gesagt, naja, gut, kann man auch lassen, wenn man nicht unbedingt möchte.
Aber Woolhaven, das muss man kaufen, weil das ist hervorragend.
Ja, ja, kauft Woolhaven. Woolhaven. Ja. Am besten unter den Affiliate-Link, in der Beschreibung
steht. Klingt, als ob Flo in einem Kult wäre.
Kult of the Roguelite.
Oh Gott.
Hail the Endless One.
Ja, oh Gott.
Ich muss gerade überlegen, sorry, dass ich es jetzt sage, aber eine Übersetzung wäre ja auch der Zurückgebliebene. Das ist auch schön. Ich würde, bevor wir gehen, noch etwas in den Raum werfen, damit wir es jetzt offiziell verkündet haben. Weil wir es jetzt angesprochen haben, wollen wir vielleicht als nächstes endlich mal Ravenswatch besprechen. Das Spiel,
nein,
das seit Day One auf unserer Liste ist.
Und wir haben jetzt unser Einjähriges gestern gehabt.
Das heißt, wir labern jetzt ein Jahr darüber, dass wir über Ravenswatch mal labern müssten. Aber wir müssten es ja nochmal spielen.
Ich finde, dann können wir jetzt auch noch ein Jahr weiterstecken.
Ja,
das könnte so der ewige ominöse Cast sein, der nie stattfindet.
Das könnte das Gothic von Stay Forever sein, wobei die haben ja mittlerweile eine Gothic-Folge.
Schau, ich denke, wir können auch einfach mal drüber reden.
Das geht auch.
Ja, können wir.
Ich habe jetzt zumindest einen Charakter, den ich gut kenne und den ich, wo ich weiß, dass ich mit dem gut bin.
Ich auch.
Ja.
Den habe ich, das war der zweite, den ich getestet habe, aber ich greife ja jetzt schon vor. Ja, eben.
Ja, lass über Ravenswatch sprechen und dann schneiden wir es einfach in den neuen Podcast.
Nein, jetzt, wo wir schon mal hier sind.
Eben.
DLC eben. Und Ravenswatch. Der kommt. Vielleicht holen wir uns auch noch den Micha dazu, dann können wir mal einen Vierercast machen. Das wird auf keinen Fall chaotisch.
Oh, ja, das wird wild.
Ja, bestimmt.
Da müssen wir wirklich mit Handzeichen wahrscheinlich arbeiten.
Ich sitze im Schlafzimmer. Wie soll ich das denn machen?
Ich wollte gerade sagen, wird bei Jenny schwierig.
Ja,
die sitzt ja mittlerweile in einem extra Raum.
Ja.
Ja, aber gibt es nicht bei Discord so eine Handhebelfunktion?
Ja, wie das soll Problem ich das denn
ist,
machen?
Ach ja, stimmt.
Ihr PC ist doch neben meinem. Und wie soll ich das machen? Ich habe das Mikro hier vor meiner Nase und ich habe ja noch den Tonschirm quasi von damals.
Ja, dann
muss
ich halt
den
so
Bildschirm
am Kabel ziehen oder so.
Und wenn der Vocaster vom Tisch fällt, dann hätte ich gern was sagen gewollt.
Ja. Gut, mit dieser Aussicht entlassen wir euch jetzt mal in den Feierabend oder was auch immer.
Ja, das klären wir jetzt dann zu Hause. Das klären wir privat, wollte ich sagen.
Kim, komm du mir mal nach Hause.
Ist gut, dass ich schon im Bett sitze, ne? Ich schlafe einfach hier so neben dem Mikro jetzt ein. Das ist schon okay.
Falls ihr uns eure Meinung zum Thema DLC sagen wollt, kommt doch in unseren Discord. Dort könnt ihr mit tollen Usern wie Bierpumpe, Grüße übrigens.
Ja, danke. Bester Mann.
Ja.
Frau Pumpe. Beste Pumpe.
Beste Pumpe. Diskutieren, euch unterhalten, allerdings auch mit anderen. Wir haben mittlerweile so eine kleine Nummer an Leuten und wir könnten noch ein paar mehr vertragen. Ihr könnt auch mit uns diskutieren dort. Ihr könnt uns sagen, ob ihr uns gut oder scheiße findet. Wenn ihr uns scheiße findet, sagt es bitte ganz freundlich. Dann weinen wir auch nicht nachts im Schlaf.
Du hast mir gar nichts zu sagen.
Okay, sorry.
Du kannst so viel im Schlaf weinen, wie du möchtest.
Gut.
Ja, wir haben auch sowas wie ein Voice, wenn man zusammen spielen will und Leute sucht für Spiele.
All das und noch viel mehr.
Nee, ich glaube, das war's eigentlich.
Nee, wir haben noch einen Flohmarkt.
Das stimmt. Wir verkaufen Floh.
Wir verkaufen ganz viel Flohs.
Was wird nicht besser, oder?
Nee, deswegen sage ich jetzt danke Kim, danke Jenny.
Jo, gerne, ne? Die Witze sind umsonst.
Und euch allen noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Tschüss.